Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Die Bundesliga hat einen neuen deutschen Meister. Shohei Ohtani hat ein okayes Spiel und gründet einen neuen Club. Und die Mets verlieren ohne den Grimace oder mit dem Grimace Seat gar nicht mehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Einen wunderschönen guten Tag.
Axel ist leider beruflich bedingt heute nicht in der Lage, den Podcast hier mitzumachen. Deswegen müssen wir das zu zweit machen. Und bevor wir auf natürlich die ganz, ganz große Geschichte der letzten Woche zu sprechen kommen, müssen wir hier einmal eine Mannschaft würdigen aus Deutschland. Die Bonn Capitals sind neuer deutscher Meister. Sie haben in Spiel 5 die Untouchables aus Paderborn mit 2:0 besiegt. Markus Solbach mit einem Complete Game Shutout. 9 Innings gepitcht, 6 Hits, 12 Strikeouts, keinen einzigen Walk, keinen einzigen Run zugelassen. 113 Pitches. Er hat auch noch den einen RBI reingeschlagen, weil er nämlich auch noch DH war. Und Nicholas Michaels hat für den anderen RBI gesorgt. Und damit haben die Bonn Capitals die deutsche Meisterschaft gewonnen und sind verdient dann auch neue deutsche Meister vor vollem Haus in den Bonner Rheinauen. Das ist eine schöne Geschichte. Und Markus Solbach ist natürlich auch Finale MVP geworden.
Ja, Gamescore von 87.
Ja.
Wir hatten das ja mal, ich auch schon lange, lange her, aber es gibt ja so, ich glaube 50 fängst du an irgendwie, ne? Irgendwie so ein Wert. Und 87er Gamescore, das ist schon beeindruckend. Ne? 9 Innings, 6 Hits zugelassen, das ist in Ordnung. Aber gerade die 12 Strikeouts bei keinem Walk, auch das nochmal. Kontrolle über den Ball war da und dann eben auch, er hat selber auch 2 Hits sogar. Ich dachte, er hätte nur einen gehabt, aber er hatte ja 2 Hits. Also es ist schon, heieiei, was für eine Leistung. Und da hat er ja fast einen Ohtani. Nein, okay, aber also das ist ja schon beeindruckend, wenn du auch als Schlagmann, als Werfer dann am Schlag auch noch mitproduzieren kannst.
Das ist ja schon, und für National League Fans war das vielleicht auch noch Geschichte in Bonn, dass dann auch noch der Pitcher dort für ein RBI gesorgt hat, ist doch auch eine schöne Geschichte. Markus Solbach hat schon im Minor League-System der Dodgers gepitcht und ist jetzt bei den Bonn Capitals. Und die Untouchables Paderborn haben zum dritten Mal hintereinander das Finale verloren. 2022 gegen Bonn, 2023 gegen Heidenheim und jetzt hier wieder gegen Bonn. Also das ist schon eine bittere Geschichte, dass die immer im Finale dann nicht scheitern, aber im Finale verlieren.
Dann sind sie auch irgendwann dran, kennen wir ja. Also wenn sie so weitermachen mit den Leistungen aus den letzten Jahren, gerade weil ja auch die reguläre Saison war ja, also fantastisch, ne? Also bei 24 Spielen nur 7 Niederlagen, da war nur Bonn besser, ne? Und die sind dann halt jetzt Meister geworden. Ich glaube, das ist super ärgerlich, aber sie haben ja nicht gegen irgendeinen Außenseiter wie Heidenheim oder also Außenseiter in Anführungsstrichen wie Heidenheim verloren, die mit 11 Niederlagen über die Saison sogar verteilt hatten. Das ist schon eine tolle Saison gewesen und ich glaube, irgendwann wird man sich auch darüber freuen. Moment überwiegt, glaube ich, der Frust nach so einer Niederlage.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Am Ende ist es halt, wie gesagt, die dritte Finalniederlage hintereinander für die Untouchables Paderborn. Am Wochenende wird noch der Deutschlandpokal ausgetragen, um dann den zweiten Champions League-Teilnehmer von der Bundesliga oder Champions Cup-Teilnehmer für die nächste Saison festzustellen. Da werden dann die Heidenheim-Heideköpfe auf die Untouchables Paderborn treffen. Das ist ja so ein bisschen das System der Teams, die aus den Playoffs ausgeschieden sind. Und liebe Bonn Capitals und Bonn Capitals-Fans und liebe Bundesliga-Fans, wir möchten, dass das gewürdigt wird, dass diese Nachricht mit den Bonn Capitals vor der großen Nachricht der letzten, ich möchte fast sagen, Jahrzehnte dann kommt, vor der Shohei Ohtani-Geschichte. Und ich möchte vorweg sagen, ich habe 3 Seiten an Notizen zu Shohei Ohtani. Wie viel hast du?
Ich habe mir 6 Artikel gemerkt. Ich glaube, ich habe hier parallel, ja, also ich bin auch dabei. Ich habe, glaube ich, der einen Artikel, der geht auch sehr lange. Also da kann man jetzt, wir können vielleicht den Podcast dann den Rest auf morgen verschieben. So viel habe ich, ja.
Ja, es ist... man muss ja als auch aufpassen, man möchte nicht zu pathetisch werden, man möchte auch aufpassen, dass man die Informationen alle dabei hat und man möchte auch nicht in irgendeiner Weise sich gehen lassen mit dem, was man so erzählt. Aber das, was wir letzte Woche Donnerstag gesehen haben im Spiel der Los Angeles Dodgers gegen die Miami Marlins, ist historisch. Man geht mit diesem Begriff natürlich auch immer sehr, sehr lässig um, mit historisch etc. Das, was wir letzte Woche gesehen haben, ist in 150 Jahren Baseball, MLB, noch nicht gesehen worden. Das können wir, glaube ich, so sagen. Das müssen wir so sagen, oder?
Und ohne uns da jetzt aus dem Fenster zu hängen, haben wir tatsächlich die beste offensive Leistung eines Spielers gesehen. Also ich weiß nicht, ob, also mir ist keine bekannt, und ich gucke wirklich seit Ende der 80er, Anfang der 90er Baseball jetzt noch nicht so tief wie mit dem Podcast natürlich, aber so etwas, nein, habe ich noch nie gesehen.
Wir müssen einmal gerade die Fakten zusammentragen. Shohei Ohtani in einem Spiel der Los Angeles Dodgers gegen die Miami Marlins in Miami hatte er die Chance auf 50-50 zu gehen, also 50 Home Runs und 50 Stolen Bases. Er hatte zu dem Zeitpunkt 48 Home Runs und 49 Stolen Bases und hat in seinem ersten Inning, warte, jetzt müssen wir dann, also die Dodgers haben 20-4 gewonnen und Shohei Ohtani hat mit einem Double angefangen. Er hat dann ein Single hinterher gespielt. Danach kam ein weiteres Double, was er eigentlich zu einem Triple stretchen wollte, um vielleicht auch noch den Cycle zu schaffen. Und dann hat er zwei Home Runs noch geschlagen. Dazu hatte er zwei Stolen Bases und er hatte am Ende einen Abend 6 von 6 Hits, also 6-mal an die Platte gegangen, 6 Hits, das, wo er ausgetaggt worden ist an der Third Base, ist ein Double, was er zu einem Triple dann gestretcht hat. Deswegen ist es kein Aus von ihm. Er hat am Ende 10 RBI gehabt, 6 Hits, 5 Extra Base Hits, 3 Home Runs und 2 Stolen Bases. Es hat schon Spiele gegeben mit Spielern, die mehr als 10 RBI in einem Spiel geschafft haben. Es hat schon mehr Spieler gegeben die 6 Hits in einem Spiel geschafft haben. Es hat schon Spieler gegeben, die 5 Extra Base Hits in einem Spiel geschafft haben. Es hat schon Spieler gegeben, die 3 oder mehr Home Runs in einem Spiel geschafft haben. Es hat auch schon Spieler gegeben, die 2 Stolen Bases in einem Spiel geschafft haben. Das alles zusammen, diese Leistung, hat nie jemand geschafft in einer einzigen Saison. Shohei Ohtani hat das in einer Dauer von etwa 3 Stunden geschafft.
Ja, ich habe ja auch Vergleiche gesehen, da wurden irgendwelche, also er hat alleine in diesem Spiel, war das ein Fantasy Graphs Wins Above Replacement von 0,8 gehabt, war das 0,8, wenn ich jetzt richtig liege. Und irgendein Spieler der White Sox wurde damit verglichen, der jetzt gut ist, also der jetzt nicht ganz so schlecht ist wie die anderen, der hat 0,6 über die gesamte Saison. Mhm. Also alleine nur in einem Spiel so viel Punkte, also so viel Wins Above Replacement zu machen, wie teilweise das Leute nicht nur über die Saison schaffen, finde ich das, wie soll man das erklären? Das ist etwas, was man so noch nicht gesehen hat. Ne?
Also, nee. Also der Kommentator der Dodgers, der war sich des Momentes bewusst, weil er hat gesagt, was für eine unfassbare Nacht wir hier erleben oder was für einen unfassbaren Abend wir hier erleben. Und alle Kommentatoren, die hinterher dabei waren, haben gesagt, das ist ein Achievement, das ist eine Errungenschaft, eine Leistung, die wir so in dieser Form noch nicht gesehen haben. Selbst Rob Manfred hat sich zu einem Statement genötigt. Es hat noch nie einen Spieler gegeben, der 6 für 6 geschlagen hat, 3 Home Runs dabei, 5 Extra Base Hits und 2 Steals. Hat es noch nie gegeben in einem Spiel. Es hat noch nie einen Spieler gegeben, der 6 Hits, 3 Home Runs und eine Stolen Base hatte. Es hat noch nie einen Spieler gegeben, der 3 Home Runs und 2 Steals in einem Spiel hatte. Noch nie hat ein Spieler 17 Total Bases gehabt und nicht 4 Home Runs damit mindestens drin gehabt. Es hat noch nie einen Spieler gegeben, der mehr als 11 Total Bases in einem Spiel hatte und wo er dann mehr als eine Base gestohlen hat. Und niemand hatte ein 10 RBI-Spiel und mit überhaupt einer gestohlenen Base. All das hat Shohei Ohtani gemacht an einem einzigen Abend. Er hat sämtliche Rekorde gebrochen an einem Abend. Plus er hat diesen 50-50-Club eröffnet. Es hat noch nie einen Spieler gegeben, der 50 Home Runs und 50 Stolen Bases in einer Saison hatte. Der beste Spieler, der mindestens 50 Home Runs hatte, hatte maximal, ich glaube, 24 Stolen Bases in einer Saison. Barry Bonds.
Ja, weil es ja auch, es gab ja, also ich erinnere mich noch, als ich sehr jung war und meinen ersten Lieblingsspieler hatte mit Barry Bonds, da wurde damals in der Zeitung, weil wir noch kein Internet hatten, liebe jungen Leute, die zuhören, ich musste also zum Bahnhof fahren und mir eine USA Today kaufen. Und da kann ich, da habe ich noch gelesen, dass Barry Bonds in den 30-30 Club eingetreten ist. 30 Stolen Bases, 30 Home Runs. Das war was absolut Besonderes. Davor, das letzte Mal war es jemand 87, den Namen habe ich jetzt vergessen, der diesen 30-30 Club betreten hat. Das ist also wirklich was Besonderes, denn wir müssen dabei immer überlegen, Stolen Bases sind in der Regel von Spielern gewesen in der Vergangenheit, die eben schnell sind, also die sehr athletisch sind, die dann meistens ja auch Defensivpositionen haben, wo sie wie als Shortstop zum Beispiel eben sehr, sehr klein unten schnell die Bälle, die also nicht diese Muskelmassen aufbauen konnten, um Homeruns zu schlagen. Weil auch das haben wir ja gesehen. Wir haben ja, wenn du dir die alten Homerun-Leader also aus alter Zeit, aber auch heute anguckst, das sind in der Regel Jungs mit dicken Armen und dicken Beinen und die laufen nicht schnell, weil das können sie gar nicht, weil ne, die das ist auch nicht vorgesehen, das war auch nie vorgesehen, dass sowas passiert. Also dass du Leute hast, die Stolen Bases haben in einer Höhe mit 30 und 30 Home Runs. Das kommt einfach in der Geschichte nicht vor. Und dann hast du hier jetzt jemanden, der in diesen auch nicht ganz unexklusiven Club der 50 Homeruns kommt. Also ich finde, das unterschätzt man dabei so ein bisschen am meisten.
Ist auch noch keine Messerhalle, der 50 Homeruns Club.
Genau, na genau. Mhm. Damit hast du eben auch nur einen begrenzten Kreis an Spielern. Und du hast vor allem viele von den Rekorden, also sie haben ja dann jetzt immer, wenn es heißt so, oh, wie viel Homeruns schafft der, wie viel Homeruns schafft der, dann werden bestimmte Leistungen halt einfach ausgeblendet, weil das eben erwiesenermaßen mit medizinischen Hilfsmitteln dabei war. Und da gucke ich eben Richtung Barry Bonds oder Mark McGwire oder Sammy Sosa, wie sie alle hießen. Und dieser 50 Homeruns Club, das ist schon was Spezielles. Und erinnere dich an letztes Jahr, 40-70 war es von Ronald Acuña Jr., 40 Homeruns, das war schon etwas, wo man gesagt hat, hey, da ist ein Spieler, der so viele Stolen Bases hat, weil 70 ist ein echt guter Wert. Gut, Ricky Henderson sagt, das sind 3 Spiele bei mir, aber dann war's das. Und das gibt es eben nicht. Es gibt nicht, dass du quasi diese beiden Teile des Spiels in einem Spieler zusammen hast. Und das haben wir hier gesehen. Und Superlative brauche ich da nicht bringen. Ich glaube, das haben wir in den Tagen dann auch alle gehört. Was mir dann dabei einfiel oder was ich mir denn so überlegt habe, waren wir oder warst du zu deiner Zeit, als du dich jetzt um Baseball kümmerst, mal dabei, dass wirklich sowas Historisches passiert ist?
Also sowas hat es, wie gesagt, für alle noch nicht gegeben. Selbst die ältesten MLB-Kommentatoren und MLB-Journalisten haben gesagt, dass sie sowas nicht erlebt haben. Also es ist statistisch so, dass sie es nicht erlebt haben. Wir haben diverse historische Ereignisse erlebt. Wir haben immer gesagt, dass Mike Trout der beste Spieler ist, den wir zu unseren Lebzeiten bislang gesehen haben, dass er mit seinem Wins Above Replacement Wert immer weiter nach vorne kommt, obwohl er noch gar nicht so lange gespielt hat, etc. Jetzt ist er leider seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren fast durchgehend verletzt. Aber wir haben immer über Mike Trout als so ein bisschen den Spieler gesprochen, der alle Statistiken anführt und der wirklich der beste Spieler der MLB ist. Da ist jemand hergekommen aus Japan 2018, der einfach sämtliche Rekorde in Schutt und Asche haut, aber wirklich sämtliche Rekorde. Und es gibt sicherlich noch mehr Leute, die mehr Homeruns schlagen. Und wir haben mit Aaron Judge letztes Jahr jemanden gehabt, der 61 Homeruns geschlagen hat. Auch dieses Jahr wird wahrscheinlich Aaron Judge noch mehr Homeruns schlagen als Shohei Ohtani. Aber das, was Shohei Ohtani als Allround-Player macht, das ist einfach nicht gesehen. Und wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, was er als Two-Way-Player dann ja auch macht. Er pitcht dann ja auch noch dazu. In diesem Jahr ist er nur als DH eingesetzt worden, weil er nicht pitchen kann wegen seiner Ellbogen-OP letztes Jahr. Und dass das dazu führt, dass er so eine Saison hinlegt und solche Einzelleistungen hinlegt, eigentlich kannst du ihn ja nicht mehr guten Gewissens pitchen lassen, aber der möchte ja gerne nächstes Jahr wieder pitchen.
Ja, das sind so ein paar, also ich möchte noch was zu dem Spiel selber sagen, bei aller so ein bisschen Wasser, ganz kleinen Tropfen. Der letzte Home Run war Position Player Pitching, ne? Also machen wir daraus jetzt nicht so was Großes. Er hat ihn dann rausgeschlagen, ja, aber das war Position Player Pitching. Dass dann der immer noch jetzt in dem Fernsehen ist, finde ich doof. Also dann lieber nimm die anderen Dinge, die, ne, keine Ahnung, alles cool, aber es war so ein bisschen, Ja, muss man den jetzt noch fünfmal zeigen, dass er Geschichte geschrieben hat und beim letzten Stolen Base, also beim zweiten hat auch Miami keine Abwehr an der dritten gehabt. Also beim ersten, das war ja noch knapp. Nee, das war ja noch knapp, aber beim zweiten haben die sich schon aufgegeben. Ne? Also das so als kleiner Beisatz. Ich habe gerade überlegt, also ich weiß nicht, ich habe es ja live nicht im Fernsehen sehen können, als Barry Bonds damals den 73. Home Run geschlagen hat. Das habe ich nachher nur mitbekommen. Ich glaube, wir hätten hier bei allen Gerüchten, hätten wir wahrscheinlich ähnlich darüber geredet. Na, also da waren die Gerüchte ja nur da, da war noch nichts bewiesen. Da waren seine Rekorde ja auch noch in den Rekordbüchern bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da hätten wir auch sehr lange drüber geredet. 73 Home Runs in einer Saison. Aber danach? Also Perfect Games haben wir mal mitbekommen, seitdem wir den Podcast machen. Wir haben die Meisterschaft. Perfect
Game von Armando Galarraga haben wir auch schon gesehen, ja.
Ja, genau. Und wir haben die erste Meisterschaft der Chicago Cubs seit 244 Jahren. Ne? Wir haben schon einiges gesehen, aber sowas, so wirklich, so wird, wo, weißt du, so, ich Boomer würden immer so drei Ausrufezeichen hinter diesen Rekord machen, weil das eben etwas ist, was es so noch nie gab. Und ich glaube, wir werden auch so ein Spiel nie wieder sehen. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, jedenfalls was du so noch mal sehen wirst. Na genau, also und deswegen war ich so, ich war so fasziniert, was das mit mir macht, weil ich habe sowas noch nie gesehen und man ist schon ein bisschen länger dabei und denkt so, nein, das gibt's doch nicht, der kann doch nicht und der Hype war ja da, davor schon, schafft er jetzt die Stolen Bases, ne? Also da, ich glaube, um die Homeruns ging es, glaube ich, weniger, es ging eher darum, aber wirklich dann die seine Stolen Bases schafft. Ja, und jetzt ist er, wo ist er jetzt eigentlich? Der ist ja auch schon wieder, weil der gründet ja quasi mit jedem Homerun mehr und mit jeder Stolen Base mehr, den wird der Club ja quasi noch unwahrscheinlicher, dass ihn je wieder jemand erreicht.
Ja, also ich möchte noch ein Wort zu dem Miami Marlins verlieren. Ja, am Ende war ein Position Player Pitching und am Ende schlägt er natürlich seinen 51. Home Run gegen einen Position Player. Aber Skip Shoemaker, der Miami Marlins Skipper, über den wir nachher noch sprechen können, hat diese, ist eingefangen worden, wie er gefragt worden ist, ob man einen Intentional Walk gegen Shohei Ohtani machen soll. Und er sagte nur, fuck it, I have too much respect for this guy. Ja. Let's cut this crap out. Also er hat gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Ich habe einfach viel zu viel Respekt vor der Leistung von diesem Typen. Wir werden auf ihn jetzt drauf pitchen und egal was passiert, wir nehmen es hin, weil das wäre dann so ein kleines bisschen auch, ja, jetzt wollen wir eben wenigstens nicht in diesem Stadion den Rekord gönnen. Und das wäre blöd gewesen und so sage ich, ja, ihr habt 20-4 auf den Hut bekommen und ja, Skip Shoemaker wird wahrscheinlich entlassen nach dieser Saison, aber das fand ich höchst respektvoll und da habe ich meinen Hut gezogen, meinen imaginären.
Ich habe dann auch überlegt, bist du derjenige, der das macht? Also würdest du jetzt einen Intentional Walk geben? Ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, es kommt auf die Spielsituation an. Ich glaube, würde es um die Marlins noch im Playoff-Platz gehen und sie dürfen dieses Spiel nicht verlieren, sieht das anders aus?
Also oder wenn es ganz eng wäre oder so.
Genau, da kann man dann auch niemand einen Vorwurf machen. Also dann würde man sagen, ja, natürlich müssen sie an ihre eigene Leistung denken und nicht an den Gegner oder wie tolle Leistung ist. So wie sich das Spiel aber entwickelt hat, kann man sagen, nein, dann werfen wir jetzt alles, was wir haben, dagegen und dann ist er halt besser und wir sind hier vielleicht dabei. Ja, bei historischem dabei, ne, ist dann so. Dieses Bild nach seinem, als er seinen Curtain Call hat, als er dann nochmal aus dem Dugout rausgeht und das ganze Stadion ja tatsächlich ihm applaudiert, das kennst du, ne? Und du kennst auch das Schild, was dahinter ist, ne? Was der Junge holt. I skipped math to watch history. Ohtani 50-50. Das ist jetzt in einer Baseballkarte für alle Ewigkeit für ewig. Topps hat eine Baseballkarte von diesem Curtain Call rausgebracht. Und das heißt, dass der Junge oder das Mädel, was sich hinter dem Schild glücklicherweise versteckt, für immer und ewig mit dieser Situation verbunden sein wird. Fantastisch. Passt dazu, weil es so viel erklärt. Es erklärt, dass selbst Kinder die Schule schwänzen, um ihn spielen zu sehen. Und jetzt frage ich dich die nächste Frage. Für welchen anderen Spieler hättest du Schule geschwänzt, um ihn spielen zu sehen? Und da muss ich ehrlich sagen, gibt es nicht viele, aus meiner Sicht.
Nee, natürlich nicht. Aber wenn der in Miami ist und die Karten sind relativ günstig, auch wenn viele Dodgers-Fans da waren in Miami, natürlich willst du dahin, wenn es die Möglichkeit gibt, da diese Historie zu sehen. Und ich meine, du möchtest natürlich Shohei Ohtani mal im Stadion sehen. Ist doch völlig klar.
Ja, und dann auch mit der Chance, dass dort der Rekord fällt. Das ist ja auch noch, es kommt ja noch dazu. Es wird ja immer wahrscheinlicher, je näher an diesen Wert rankommt. Und dann bist du mit so einem Schild und jetzt bist du für alle Ewigkeit dabei.
So wie diese Doppelmörder damals, die Menendez Brothers. Weißt, kannst du dich da noch erinnern? Die sind als Zuschauer bei einem Spiel gewesen, ich glaube der Golden State Warriors.
Ach so, haben, ja, stimmt. Ja.
Sind auf dem Mark Jackson, auf einem Mark Jackson Basketballbild drauf und haben dann Leute umgebracht.
Ihre Eltern.
Ihre Eltern, genau.
Gibt es gerade eine Netflix-Doku, die meine Frau und ich jetzt bald gucken wollen. Ja, aber wir schweifen ab.
Ich will jetzt gespoilert.
Mördern zu Shohei Ohtani.
Ja. Der hat eine mörderische Leistung gebracht. Ja, das wäre eine gute Überleistung gebracht. Aber ja.
Stimmt. Aber ich bin immer noch ob dem überrascht und ich wurde dann hier im Haushalt gefragt, ob ich dann nicht mich ärgere, weil das ja nun mal ein Spieler der Dodgers ist. Und natürlich ärgere ich mich darüber. Ich gönne den Dodgers nichts. Gar nichts. Aber da kann ich mit allem Abneigungen, die ich gegen dieses Team habe, kann ich hier nicht sitzen und sagen, nee, finde ich nicht gut. Nein, ich kann nur aufstehen, applaudieren und sagen, ich war bei dem wohl besten Spiel aller Einzelleistung eines Spielers aller Zeiten.
Wir können das wohl weglassen. Wir können jede Einschränkung weglassen. Es ist die beste Einzelleistung in einem einzigen Spiel der Geschichte der MLB.
Ich will nicht die Schönheit der Stolen Bases, will ich es nicht nennen.
Der Typ ist 1,90 groß und stiehlt 50 Bases.
Genau, also deswegen, wenn du zum Beispiel Ellie De La Cruz, der ist ja sehr groß, aber der ist ja sehr schmächtig, wenn der die Bases stiehlt oder hier Pete Crow Armstrong
Der ist auch noch eine große Kante.
Ja, und Shohei. Pete Crow Armstrong von den, nehme ich da mal als Beispiel, so ein schmächtiger Outfielder, weißt du, der da so rum, dem es leicht fällt, weil braucht nur eine Mücke husten und dann ist der schon 5 Kilometer schneller. Und dem mal im Vergleich zu Shohei Ohtani, dann denkst du so, da läuft ja ein Kleiderschrank. Also da läuft ja nicht irgendwie der schnelle zwischen den Bases Base Runner, sondern da läuft ein Kleiderschrank und stiehlt 50 Bases.
Nur beim Triple wurde ausgetaggt. Wenn er da noch den Cycle geschafft hätte, hat er noch was er auch an der Arbeiten kann. Cycle hat er noch nicht geschafft, glaube ich, ne? Ich glaube, er hat noch keinen Cycle geschafft.
Ich würde das auch gerne so als, das ist natürlich der Aufmacher der Sendung, das ist auch völlig klar, und ich würde das nochmal die Frage, oder wir haben jetzt, Andreas hat einen Termin für den, wievielten September 2025 eingestellt?
Für den 20. oder 19. September. Natürlich hat Shohei Ohtani schon einen Cycle geschlagen.
Ah, okay, alles klar.
Für die Angels noch.
Und das ist auch was ich für unsere Hörerinnen und Hörer mal so mitgebe. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Offensiv nächstes Jahr genauso, also auf dem Niveau ist, wie dieses Jahr, wenn er dann pitcht? Und ich würde zum Beispiel behaupten, dass sie ihm die Stolen Bases verbieten.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Weil es zu gefährlich ist. Er ist kräftig, deswegen glaube ich, aber es kann einfach so schnell was passieren. Und dass sie es ihn überhaupt machen lassen, finde ich beeindruckend. Ich hätte, glaube ich, Angst um meine 1 Milliarde Einsatz, die ich da bringe, fast an Geld. Und ich glaube, er will seine Home Runs schlagen und vielleicht schafft er sogar eine 50 Home Run Saison, wenn er pitcht. Ich glaube aber, er ist halt einfach, du bist halt nach so einem, keine Ahnung, ne, 6-7 Inning Start bist du einfach müde.
Und ich glaube nicht, dass wahrscheinlich dann noch ein 3,20er ERA über die komplette Saison.
Und das ist das, was ich nämlich dagegen halten würde, weil das wäre genau das, was ich meine. Als jeden Kritiker, der dann sagt, dann mach das mal bitte, dass du dann einfach auch noch ich habe gesagt, er ist halt auf jeden Fall ein ERA unter 3,5.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann sitzen wir wieder hier und überlegen uns, ach du meine Güte, da ist jemand, der schlägt, lass ihn 40 Home Runs schlagen und hat ein ERA unter 3,5.
Ja,
also das heißt, wir werden ja nächstes Jahr wieder über sowas reden.
Lass ihn 30 schlagen.
Ja, genau, wir werden ja nächstes Jahr wieder darüber reden, dass wir hier, ja, das Einhorn, ne?
Lass ihn 30 Home Runs schlagen, ein Betting Average von 2,80 haben, vielleicht ein Base Percentage von 3,60 plus dann ein 3,30er ERA. Ja, dann hat er auch 10 Wins above Replacement.
Ja, und keine Ahnung, 7, ist glaube ich kein Strikeout-Hitter, ne?
Nee.
Strikeout-Schläger, ne? Werfen wir nicht.
Ich glaube, japanische Baseballspieler haben eine andere eine andere Herangehensweise. Die strikt nicht so viel aus. Masataka Yoshida bei den Boston Red Sox auch nicht. Das in die beiden in einem Atemzug zu nennen, verbietet sich nur nicht, weil die beiden aus dem gleichen Land kommen.
Hast, hast du das At-Bat gegen die Cubs gesehen? Suzuki gegen Imanaga, Shota Imanaga gegen Otani At-Bat. Und die sich wirklich erstmal angeguckt haben und sich so verneigt haben, so dieser Respekt voreinander. Sie sind zusammen World Baseball Classic Sieger geworden. Darf man auch nicht vergessen, der Typ hat auch schon die World Baseball Classic gewonnen.
Als Closer gegen Mike Trout.
Der hat Mike Trout ausgeworfen in dem vielleicht entscheidenden At-Bat.
Nein, im letzten At-Bat.
Ja, in dem dann eben entscheidenden At-Bat. Also, was willst du denn noch sagen? Hat er nicht sogar die meisten Hits in der Liga gerade? Ach, es ist doch
Hast du die Situation gesehen, als die Dodgers ihn geprankt haben und einen Pinch-Hitter für ihn einsetzen wollten? Ja. Und er nicht durchgedreht ist, sondern so zweimal so genickt hat und gesagt hat, gut, dann ist es vielleicht ist ein Platoon oder so. Und dann haben sich alle
das mal bitte mit gebückt. Keine Ahnung, wie Juan Soto vor.
Jeder andere. Das ist ja am Ende ist es ja eine Ego-Show. Wenn du so gut bist, dann bist du auch ein Egozentriker. Das glaube ich ist völlig klar. Aber wie er das dann aufgenommen hat, na gut, dann geht halt ein Pinch-Hitter für mich raus.
Und ich kann mir auch exakt vorstellen, was in seinem Kopf dabei vorgeht. Wenn der Skipper sagt, ich muss jetzt pausieren, dann tue ich das. Ja. Punkt.
Ja, aber er hat ein bisschen komisch geguckt natürlich, aber.
Ja, aber ich diskutiere auch vor allem niemals in der Öffentlichkeit, dass mich irgendjemand dabei sieht.
Nein.
Also,
ich möchte,
bitteschön.
Ich möchte zum Abschluss dieses langen Shohei Ohtani-Blogs, und ihr versteht hoffentlich, dass wir hier sehr lange heute mal drüber sprechen mussten, möchte ich nochmal dazu sagen, als Shohei Ohtani in die Liga kam, 2018, der allererste auf dem Bandwagon war ich.
Nein, das stimmt nicht.
Das stimmt 100.000%.
Du hast von Anfang an gesagt, der kann nichts und der,
war der allererste. Ich sitze nach wie vor im Führerhaus und wer bis jetzt nicht drauf war, der ist von mir aus abgehängt bis ans Ende seiner oder ihrer Tage. Aber ich bin vorne im Führerhaus und habe es mir sehr, sehr gemütlich gemacht und zeige euch allen die lange Nase. Ihr habt jede Woche gesagt, Andreas, wie ist es mit deinem Shohei Ohtani Crush bestellt? Und ich sage, alles in Ordnung.
Meine Frau hat noch etwas reingebracht, was mir überhaupt nicht mehr bewusst war. Und jetzt stell dir vor, er hat bei den Giants unterschrieben.
Ja.
Ja, und dann will ich das an dich und Axel weitergeben. Stell dir vor, das wäre bei den Giants.
Dann gäbe es diesen Podcast nicht mehr.
Dann würde ich einen eigenen Podcast machen, der einfach eine Stunde lang seinen Namen vorliest. Mhm. Aber sie wollten ihn ja nicht, oder er wollte ja nicht zu mir. Ich habe ja sogar gesagt, er kann mich dazu haben. Ich mache, egal was ich machen soll, keine Ahnung, Müll runterbringen, Hund Gassi führen, ist egal, ich mache das.
Ja. Shohei Ohtani hat eine Leistung für die Ewigkeit gebracht. Und das ist eine Leistung, die über die in 100 Jahren, wenn in 3 oder 4 Generationen dieser Just Baseball Podcast in seine 115. Saison geht, die Leute, die uns nachgefolgt sind, werden da noch drüber reden. Damals in der 12. Season der Just Baseball Saison wurde über diese Leistung gesprochen. Wenn ihr noch die alten Geräte habt, mit denen ihr Podcasts abspielen könnt, dann
Macht das mal.
Puh. Ja. Das war Shohei Ohtani, der eine Leistung für die Ewigkeit gebracht hat. Wir müssen ein bisschen über das Geschäft sprechen mit den Playoffs. Die Regular Season ist nach diesem Wochenende zu Ende. Und ich freue mich auch schon auf den Sonntag, wenn alle Spiele um 21.05 Uhr losgehen. Das späteste dann irgendwie um 21.20 Uhr. Aber alle
jetzt
so um
weiß den ich, warum ich mir Montag Urlaub nehmen wollte. Ich muss mir das sofort aufschreiben.
So.
Ich werde mir den nächsten Montag Urlaub nehmen. Das ist doch wohl gebongt.
Ja.
Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, macht das auch.
Ich hoffe einfach, dass es dann noch um was geht im Wildcard Race. Weil es sieht ganz gut aus, dass es noch um was gehen wird. Wir haben in der National League haben wir die Atlanta Braves 2 Spiele hinter den New York Mets und den Arizona Diamondbacks, die nicht gut drauf sind. Und in der American League haben wir die Minnesota Twins, die komplett vom Boot gefallen sind. 1 Spiel hinter den Kansas City Royals, die auch nicht gut spielen. Und die Mariners sind zwei Spiele dahinter. Die Boston Red Sox und die Tampa Bay Rays mit 4 Spielen dahinter. Ja gut, das ist
jetzt nicht eigentlich schon raus. Ne? Sie sind ja, noch sind nicht offiziell raus, aber ich würde sie, glaube ich, rausnehmen. Ja.
Ja. Aber es ist noch auf jeden Fall noch spannend genug. Die New York Yankees haben im Moment die meisten Siege in der American League, 92 und 64. Die Cleveland Guardians führen die American League Central an mit 90 und 67. Und die Houston Astros führen die American League West an mit 85 und 71. Das sind im Moment die drei Teams, die aller Wahrscheinlichkeit nach, ja, sieht inzwischen so genauso aus, dass die drei auch die drei, in den Playoffs sind und dann auch nicht in die Wildcard-Runde müssen. Dahinter die Baltimore Orioles, die mit 86 und 70 im Moment auf Platz 2 in der American League East sind. Die Detroit Tigers, die eine fantastische Phase jetzt hatten in den letzten Wochen, 82-74, gleich auf mit den Kansas City Royals, auch 82 und 74. Über welches Team möchtest du als erstes sprechen?
Baltimore Orioles würde ich, glaube ich, anfangen, weil ich mir Sorgen mache, muss ich ehrlich gestehen. Das hatte über so lange Zeit was von einem Zweikampf um die Spitze in der American League East und irgendwann haben sich aufgrund der auch vielen Verletzten, das muss man ja dazu sagen, aus diesem Zweikampf verabschiedet und dann eben auch die letzten Wochen einfach unfassbar nachgelassen. Und um das zu unterstreichen, die Giants haben die Serie gegen die gewonnen und die sind echt nicht gut im Moment. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen um das Team, was ich in den Playoffs gerne unterstützen würde, sollte doch gerne länger drin bleiben. Also 13 Siege aus den letzten 30 Spielen, nur 8 Siege aus den letzten 20. Mhm. Und das ist nicht gut. Muss ich mir Sorgen machen.
Gut, aber sie haben jetzt John Westberg und Ramon Urias zurückbekommen. Zwei Spieler, die lange auf der Injury-List waren und die sind jetzt zurückgekommen. Absolut rechtzeitig. Sie können keinen Tag früher konnten sie kommen. Ryan Mountcastle ist noch weg und du hast es gesagt, sie haben extrem viele Verletzte. Sie werden in die Playoffs kommen. Das ist auf jeden Fall sicher, das ist safe. Aber sie müssen es noch clinchen, aber es gibt keinerlei Szenario. Keinerlei Szenario, wo ich mir vorstellen kann, dass die noch aus den Playoffs rausfallen. Aber das ganze Gesamtgebilde rund um die Baltimore Orioles ist so ein kleines bisschen, ich möchte sagen, nicht eingestürzt, aber es hat so angefangen zu wackeln. Es ist nicht dieses Selbstverständnis mehr da, was es die große Teile dieser Saison bislang hatte.
Und dabei haben sie ja doch auch noch was getan, ne? Also ich finde dabei so schade, dass Sie haben zur Trade Deadline ja auch noch was gemacht, ne? Sie haben sich Zach Eflin geholt von den Rays ganz am Anfang, bevor die Trade Deadline da war. Dann auch noch was im Bullpen gemacht, ne? Für den Bullpen auch noch gemacht. Und mit Eloy Jimenez sogar jemand von den White Sox losgeeist, wo man gedacht hat, warum? Ja, es war einer der wenigen, die man da vielleicht sogar hätte wegnehmen können von den Spielern der White Sox, aber ja, sind es denn, also sagen wir mal so, ich mache mir Sorgen, weil die Verletzten eben noch verletzt sind und vielleicht kommen sie nochmal zurück. Sind es denn nur die Verletzten oder glaubst du, dass da grundsätzlich vielleicht das Team Probleme hat, die wir bisher übersehen haben?
Die Offensive ist komplett eingeschlafen bei den Baltimore Orioles. In den letzten 30 Tagen ist eigentlich nur ein einziger Spieler wirklich gut gewesen und das war Gunnar Henderson. Der hat in seinen letzten 26 Spielen, die er gehabt hat, ein 2,76er Batting Average, 3,47er on Base. Ansonsten ist die Offensive wirklich komplett eingeschlafen. Anthony Santander trifft nicht, Adley Rutschman trifft nicht, Colton Kauser trifft nicht, Cedric Mullins trifft nicht, Ryan O'Hearn trifft nicht, Jackson Holiday trifft nicht, Emmanuel Rivera trifft nicht, Eloy Jimenez trifft nicht. Das sind die Top 9, also die eigentlich in einem Everyday-Line-Up stehen. Da ist keiner außer Gunnar Henderson mit einem Batting-Average von über 250. Kein einziger. Emmanuel Rivera, 268, aber der hat nicht so häufig gespielt. Ansonsten hast du nur Spieler unter 250 Batting-Average und Eddie Rutschman mit 200, Ryan O'Hearn mit 195 und Jackson Holiday mit 171 sogar unter der Mendoza-Line. Die Offensive ist komplett eingeschlafen. Was sie allerdings haben, ist ein gutes Pitching nach wie vor. Hält sie auch noch so ein bisschen am Leben. Sie haben jetzt, und das ist eine Nachricht, wo ich niemals geglaubt hätte, dass ich die in diesem Podcast würde sagen können, sie haben Craig Kimbrell DFA'd.
Auch Wahnsinn, ne? Ich habe das Spiel, ich war ja dabei, das war gegen die Giants, als er wirklich das komplette Spiel in den Baltimore River, ich weiß nicht, heißt der so? Naja, da ins Wasser geworfen hat. Ne? Also wirklich komplett. Und dann nochmal gegen eben wirklich ein sehr mediokres Team, wie die Giants es sind. Und dann am nächsten Tag zu hören, er ist danach DFA'd worden, das ist krass, aber absolut verständlich. Das, da leider hat er ja gar keine Leistung mehr gebracht.
Ja, also er hat in seinen letzten 6 Einsätzen für die Baltimore Orioles einen ERA von 17,47 gehabt. Also 6 Einsätze, 5 2/3 Innings, 9 Hits, 11 Runs, 11 Earned Runs.
Also als Closer oder als jemand, der in den späten Innings wirft, ist es ja mit dem ERA ist es nicht ganz so wichtig, aber genau. 17 ist einfach außerhalb jeglicher, das ist noch in Ordnung zu sehen. Also
das Bullpen an sich ist gut. Ist auch stabil. Ja. Corbin Burnes pitcht nach wie vor hervorragend als Starting-Pitcher. Und wenn du dir anguckst, du hast Sir Anthony Dominguez, der die letzten Saves dann übernommen hat, ist nicht unbedingt der allersicherste. Er macht zwischendurch auch nochmal so ein Spiel durchaus interessant, aber ansonsten läuft das. Aber Gregory Soto mit Bauman, du hast Cole Irvin, das sind gute Leute dabei, Keanu ja. Perez, die so eine Führung dann behalten können und aufrechterhalten können. Ich glaube, die Starting Rotation für die Playoffs steht. Das wird auf jeden Fall Corbin Burnes sein, das wird Zach Eflin sein und das wird wahrscheinlich Dean Kramer sein, vielleicht noch Kate Povich, aber passt jetzt auch erstmal. Und ansonsten, diese Offensive muss in irgendeiner Weise aus dem Knick kommen.
Genau. Also dann mache ich, also weil wenn man sich den Playoff-Baum anguckt, dann würden sie im Moment gegen die Royals spielen. Das ist, glaube ich, okay.
Ja, das wäre auch wirklich eine Serie zweier Mannschaften, die in den letzten Wochen keinen brennenden Bus getroffen haben.
Ja, genau, ne? Genau, exakt so. Und dann spielen sie halt gegen die Yankees. Und ich glaube, auf dieser Seite des Playoff-Baums, das ist doof. Hast aber, glaube ich, als Oriole sowieso keine andere Chance. Aber naja, es ist dann so.
Ja, nutzt halt nichts, ne?
Können sie nichts für den Playoff-Baum? Sie hätten die, die gewinnen können. Aber das, ich glaube, das da
hätten waren sie auch auf die Yankees treffen können, wenn die dann Zweiter geworden wären. Also von daher.
Stimmt auch wieder.
Man möchte gerne dann vielleicht gegen die Houston Astros, aber ist egal. Nutzt nichts, du musst alle Gegner besiegen. Ich glaube, dass sie dieses Jahr noch nicht so weit sind. Ich glaube, dass wenn es so bleibt, sie gegen die Royals gewinnen werden. Aber danach ist Schluss. Das glaube ich.
Ich sehe sie halt auch nicht mehr. Ich glaube, es gab mal einen Zeitraum, wo ich sie sogar als mit einer der Favoriten auf den Sieg der American League gesehen habe. Im Moment würde ich sie nicht dazu zählen, so wie alle anderen, die über die die Wildcard gerade reinkommen, auch nicht. Also ich sehe da kein Überraschungsteam. Wie wir es mit den Diamondbacks jetzt hatten im letzten Jahr zum Beispiel oder auch mit den Rangers. Was sagst du, glaubst du, dass die Mariners noch reinrutschen können? Ich meine, die sind ja noch gut drauf, ne? 6 Siege aus den letzten 10, aber
glaubst haben du, dass die noch mal? Sie in den Griff bekommen, die Mariners?
Es reicht ja, wenn sie Mittelmaß spielen, dann sind sie besser als vorher. Also
ja, und vor allen Dingen, was deren gutes Pitching ist, sind sie natürlich komplett safe, ne? Wenn sie nur im Mittelmaß sind. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach den letzten 15 Tagen von den Seattle Mariners im Batting. Und ja, Julio Rodriguez hat eine richtig gute Saison und eine richtig gute letzte Phase gehabt. JP Crawford ist gut dabei. Randy Arozarena ist nicht so richtig gut dabei. Jorge Polanco ist nicht dabei. Justin Turner ist gut drauf. Justin Turner als Clubhouse-Leader, den jedes Team gerne hätte. Wenn der mit seiner Erfahrung nochmal wirklich ein paar gute At-Bats hat, dann passt das. Aber sie brauchen noch ein bisschen mehr. Es könnte sein, ich gucke jetzt nochmal gerade auf ihre Schedule, auf das der Mariners, ob sie in irgendeiner Weise noch Spiele haben gegen die Astros.
Astros
und dann gegen die Oakland A's. Ja.
Auch nicht, ja, okay. Auch nicht trivial. Ich finde, zwei Spiele kann man halt nicht. Also bei zwei Spielen muss man reden. Bei 4, wie es die Rays und die Red Sox haben, glaube ich eher nicht. Aber bei zwei Spielen muss ich es ansprechen, finde ich. Weil die Twins gerade mit den 3 aus den letzten 10 nur gewonnen, auch eben zum absolut falschesten Zeitpunkt irgendwie in ein Loch gefallen. Da muss man es erwähnen, weil es kann ja wirklich noch sehr knapp werden.
Ja, definitiv. Die Seattle Mariners haben jetzt dieses Schedule noch. Wir können ja nochmal gerade durchgehen um die Teams, die in den nächsten Tagen da wirklich noch in Gefahr sind, diesen Platz zu verlieren. Die Kansas City Royals, die haben ein Schedule, die 7 Spiele in Folge verloren. Du kannst einfach nicht Ende der Saison 7 Spiele in Folge verlieren.
Und vor allen Dingen, also gegen Detroit alles cool, macht man, ne? Kann passieren. Aber nicht gegen diese wirklich nicht so guten Giants. Das geht einfach nicht.
Nee. Sie spielen jetzt bei den Nationals und dann noch bei den Braves. Die Braves kämpfen auch um alles.
Glaub, die können nichts aufgeben. Die dürfen nicht nachlassen.
Jetzt gucken wir auch noch auf die Detroit Tigers in dieser Woche. Detroit Tigers, ihr Schedule für diese Woche. Und die kommen im Moment an wie ein 40-Tonnen-Truck, der bei dem die Bremse ausgefallen ist.
6 Heimspieler.
Gegen die Rays und gegen die White Sox. Gegen die White Sox gehen wir 4 Siege. Von einem Sweep aus.
Ja, 4 Siege würde ich daraus nehmen.
Ja, 4 Siege, 4-2. Und das sollte eigentlich schon fast reichen.
Aber vor allem, dass sie nicht mehr überholt werden. Ne? Vielleicht klettern sie nicht noch einen Platz höher, das ist dann egal, ne?
Also ja,
was jetzt
egal.
Bei Baltimore ist oder nicht.
Dass sie nicht eingeholt werden. 4-2 müsste reichen, damit sie nicht eingeholt werden.
Genau. Twins?
Oh, ey, die Twins habe ich jetzt gestern im Doubleheader gesehen, gegen Boston Red Sox. Das ist so leblos. Sie haben ein Spiel gewonnen in 12 Innings gegen die Boston Red Sox, weil die Red Sox-Offensive komplett auseinandergefallen ist und weil sie nichts hingekriegt hat. Aber dieser Doubleheader gestern von den Twins gegen die Red Sox war komplett leblos.
Und davor ja auch gegen die Serie gegen die Guardians verloren, die Serie gegen die Reds verloren, gegen die Angels gewonnen, okay, ist jetzt keine Leistung, gegen die Royals die Serie verloren, gegen Tampa Bay die Serie nur ausgeglichen. Die letzte Serie, die sie gewonnen haben, die vielleicht ein bisschen relevant ist, Blue Jays sind auch nicht relevant. Das ist schon sehr lange her. Gegen die Rangers haben sie meine, das ist auch nicht relevant. Ja, 13. August bis 14. August gegen die Royals 2 Spiele von 3 gewonnen. Danach war eigentlich immer das, was du gewonnen hast, das musst du gewinnen, wenn du Baseball spielen willst. Das ist einfach. Und ich habe auch die Zusammenfassung jetzt nur gesehen, also tatsächlich nur die Highlights, aber was du beschrieben hast, das war so leblos.
Ja, das ist wirklich
leblos. Das finde ich überraschend.
Seit dem 17. August, da waren sie damals 17 Spiele über 500, haben sie eine Bilanz von 11-22, die Minnesota Twins.
Ja, genau. Wir haben ja immer gesagt, also ja, es hängt ja davon auch ab, wie gesund ein Team ist. Und wir haben gerade bei den Twins haben wir gesagt, wenn Byron Buxton nicht spielt, dann haben sie Probleme. Aber der spielt halt jetzt gerade. Mhm. Und das überrascht mich.
Wenn Max Kepler nicht spielt, haben sie Probleme anscheinend.
Vielleicht ist es genauso ein Team, wo du wirklich deine Top-Mannschaft beisammen haben musst, sonst wird es halt schwer. Und das sehen wir vielleicht dann genau hier.
Ja.
Das ist schon krass, ja. So, die Tigers haben wir gehabt. Die Twins, die Mariners. Die
Tigers haben so eine gute Phase momentan. Das macht so einen Spaß im Moment, den Tigers zuzugucken. Und ich gucke mir nicht die Spiele ganz an, aber ich habe sie immer in den Zusammenfassungen und das ist einfach im Moment eine sehr, sehr gute Truppe. Und wenn du die letzten 30 Tage anguckst, so ein bisschen seitdem sie Fahrt aufgenommen haben. Du hast eine sehr ausgewogene Offensive mit Parker Meadows, mit Riley Green, mit Spencer Torkelson, mit Cole Keith. Das ist alles nicht überragend, aber sehr, sehr ausgewogen. Matt Wehling noch dazu als Veteran, Trey Sweeney, Kerry Carpenter. Und wenn du dann ins Pitching gehst, dann siehst du natürlich als allerersten Tarik Skubal, der einfach extrem gut gepitcht hat in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt in den letzten 5 Einsätzen hat ein 2,43er ERA. Brent Hurter in seinen letzten 5 Einsätzen hat nur ein Spiel gestartet, aber war so ein bisschen der Spotstarter oder der Followback-Spieler. Hat er in 23 Innings hat ein 1,90er ERA. Kedar Montero ist gut drauf. Du hast Ty Madden, der ordentlich drauf ist. Du hast Bo Brieske. Was die Tigers sehr gut machen und was AJ Hinch gut macht, ist, dass er im Moment keine 5 Starting-Pitcher hat, aber die Spieler, die so Spot-Starts bekommen und die mehrere Innings gehen müssen, die machen ihren Job im Moment sehr, sehr gut.
Und es läuft für die Tigers gerade so gut, dass der gute Tarik Skubal heute Nacht oder morgen sein letztes reguläres Saisonspiel wirft, sodass er für Spiel 1 einer Wildcard-Serie ausgeruht auf dem Mount geht.
Den brauchst
ist das
du
gut gemacht oder ist das gut gemacht?
Natürlich. Für Spiel 1 einer Wildcard-Serie brauchst du Tarik Skubal.
Und er muss nicht in Short Rest. Und das finde ich sehr gut. Also das ist klasse, weil sie haben zum Beispiel Brand danach wäre dann, also Kaida Montero hat dann danach das Spiel noch. Also der könnte dann im Spiel 2 super spielen, Rhys Olsen Spiel 3, Casey Mize Spiel 4, wenn es das da gibt's ja gar nicht, wäre dann schon wieder ganz anders. Also die kommen in das schön ausgeruhten Starting Rotation in die Playoffs. Das ist sehr gut gemacht. Ich finde, was du gerade gesagt hast, die Tigers sind so überraschend dabei, weil ihnen der absolute Superstar fehlt. Weil wenn wir über die Guardians reden, die jetzt sehr tolle Saison spielen, reden wir über José Ramírez. Das ist jemand, den du nach vorne stellen kannst und sagen kannst, hey, das ist der Face of the Franchise, das kannst du bringen. Das finde ich, hast du bei den Tigers so nicht. Ne? So diesen einen wirklich, der alles überstrahlt. Und das finde ich spannend.
Ja. Auf die Cleveland Guardians bin ich sehr gespannt, weil die werden das erste Mal seit Jahren mit ein bisschen Druck dastehen. Wir haben eine tolle Saison gespielt, sind eines der stärksten Teams der American League und so ein ordentlicher Auftritt, ich sag mal, in der ALDS und in 5 Spielen verlieren oder so, der wird ihnen nicht mehr, glaube ich, so abgenommen.
Das ist jetzt ernst.
Die Ansprüche, ne? Genau. Sind gestiegen.
Ja, genau, ich finde es auch. Und was man hier, ich möchte es jetzt sagen, weil du hast jetzt die Guardians angesprochen, deswegen sage ich das. José Ramírez ist dabei, vielleicht eine 40-40-Saison zu schaffen. Und wir haben gerade bei Shohei Ohtani über 50-50, was wirklich nicht häufig vorkommt. 40-40 ist genauso und nicht so, genauso selten. Also auch so selten, so rum, nicht genauso selten, weil es den Club vorher nicht gab. Und das geht komplett unter, ne? Was der für eine fantastische Saison spielt, der José Ramírez und ja, bringt aber genau diesen Druck. Im Moment wären sie ja dem, wie heißt das, Heimvorteil in der Serie dabei, entweder eben gegen die Tigers oder gegen die Astros. Also, ich bin gespannt. Also kann ich da schon was prognostizieren? Nein, kann ich nicht. Würdest du dir zutrauen, jetzt zu sagen, wer diese Serien gewinnt?
Nee. Nein. Wir werden nächste Woche, werden wir auf die Wildcard-Serien natürlich alle vorausschauen und dann werden wir auch ein letztes
Fazit. Außer Shohei Ohtani macht keine Ahnung was. Dann höre ich auf.
Wir müssen uns wieder eine halbe Stunde Zeit nehmen für Shohei Ohtani. Ne? Ich habe noch ein, zwei Sachen,
die ich würde noch eine Frage zu den Playoffs dann abschließend in American League stellen. Das hatte ich auch an unsere Hörer gerichtet. Die waren tatsächlich auch noch sehr bei den Twins und bei den Tigers, gar nicht bei den Royals und bei den Tigers. Ich hatte gefragt, wer schafft es denn in die nächste Runde? Was meinst du denn, wer kommt denn durch?
Wenn die Wildcard-Serie momentan.
Also jetzt, wer kommt in die Wildcard?
Ach so, wer kommt in die Wildcard? Ich glaube, dass die Detroit Tigers den Schwung einfach mitnehmen werden und in die Wildcard reinkommen werden. Also die Baltimore Orioles ja sowieso. Und dann glaube ich, dass die Kansas City Royals mit allem, was sie haben, ihren Platz dann festhalten werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Twins oder die Mariners noch dran vorbeiziehen. Andererseits, die Royals haben die letzten 7 Spiele verloren, sehen wirklich nicht gut aus.
Ja, und vor allem ist jetzt der Druck auf den jungen Spielern halt da und dann sind sie halt noch junge Spieler. Bei den Tigers ähnlich, aber die haben gar keinen Druck gerade. Ich sage Twins und Tigers kommen weiter.
Ja, Twins wäre spannend, weil auch die ja wirklich jetzt vom Pferd gefallen sind und wenn die sich nochmal raffen könnten, das wäre eine lustige Geschichte. Und ja, mal gucken. Eine Sache habe ich noch gerade zu den Boston Red Sox. Ich finde, kann ich mir das Recht rausnehmen, hier nochmal einmal gerade über die Boston Red Sox zu schreiben, so etwas zu erzählen. Werden nicht in die Playoffs kommen, das ist sicher. Aber die Worcester Red Sox, die waren in den Playoffs, sind gestern ausgeschieden. Leider im 9. Inning, ich glaube sogar per Walk-Off. Sie haben in diesem Jahr sehr häufig und sehr viel von Kyle Teal gesprochen, der letztes Jahr der Top-Prospect war von den, nicht der Top-Prospect, der gedraftete, der in der ersten Runde gedraftete Spieler von den Red Sox war. Und sie haben sehr über Marcelo Meyer gesprochen, der 2021 gedraftet worden war und eigentlich immer in den Top 5 und Top 10 der Prospect-Liste insgesamt war. Aber es ist in diesem Jahr ein Spieler durchgekommen, der nächstes Jahr bei den Red Sox in der Big League spielt, irgendwann im Jahr 2025, und das ist Roman Anthony, der sich anhört tatsächlich wie ein Schlagersänger oder ein Sänger, der so ein bisschen wie Enrique Iglesias rumläuft. Aber Roman Anthony ist letztes Jahr oder 2022 in der zweiten Runde von den Red Sox gedraftet worden und ist durch die Institutionen marschiert und hat jetzt in dieser Triple-A-Saison eine richtig, richtig starke Saison gespielt. Ist dieses Jahr erst nach Worcester gekommen, hat 35 Spiele gehabt und hat in diesen 35 Spielen in Worcester, er ist im Laufe der Saison aus der Double-A in die Triple-A hochgezogen worden, 3,44er Betting Average, 4,63 on Base, 5,19 Slugging, fast ein 1000er OPS und wird nächstes Jahr auf jeden Fall in der Big League spielen. 20 Jahre alt erst, ist Outfielder und Roman Anthony scheint der neueste heiße Scheiß zu sein und der spielt bei den Boston Red Sox.
Und das eben zusammen in einem Team, das ja eh durch genau solche, wir ziehen Prospects jetzt schon hoch, ja, gespickt ist. Also es ist ja nicht so, dass du da jetzt irgendwie
Tristan
als
Casas, Zidane, Rafaela.
Ja, der Tristan Casas war der mit den 3 Home Runs in einem Spiel.
Ja, genau. Gestern Abend 3 Home Runs in einem Spiel.
Also auch da ist nächstes Jahr dann 25, aber eben auch, du kommst halt als junger Spieler nicht in eine Organisation, wo du das tragen musst. Ja, also wo alle davon ausgehen, wenn du denn da bist, wird alles wieder gut werden, sondern du kommst in eine sehr junge, jetzt sehr jung aufgestellte, die trotz all dem in diesem Jahr ja schon mitgehalten hat. Auch das darf man nicht vergessen. Also eine Serie mehr gewonnen und die Red Sox wären weiterhin noch im Wildcard-Rennen dabei. Und ja, kommst halt da rein und ich glaube, das ist die Arbeit, die da geleistet wurde, kann man wirklich nicht hoch genug loben, was gerade das Sammeln von Prospects und dann auch genau die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Das ist schon ziemlich cool.
Ich bin gespannt, welche von den Top 3 Prospects nächstes Jahr für die Boston Red Sox spielen werden. Kyle Teal könnte ich mir vorstellen, dass er im Laufe des Jahres kommt, ist Catcher. Ja. Und bei Marcelo Meyer muss man aufpassen, der ist sehr, sehr verletzungsanfällig. Wir müssen leider noch einmal über die Chicago White Sox sprechen.
Ja, Axel ist nicht da, sonst hätte ich das natürlich angesprochen. Wie viele Spiele haben Sie aus den letzten 30 Spielen gewonnen?
3?
6.
6.
Ich glaube, das ist eine der besten Streaks, die wir hier gesehen haben.
Sie haben jetzt auf jeden Fall die New York Mets eingeholt.
Sorry, Clemens. Wir müssen dazu kommen, ja. 120 Niederlagen.
Was will man dazu sagen, ne?
Bei The Athletic gab es, das hatte ich eben bei uns im Channel gepostet, ich habe den Artikel selber noch nicht gelesen, ich habe mich mal an KI versucht, kläglich gescheitert, warum das so ist und da steht dann drin, dass es dafür ein paar Faktoren gibt, warum die White Sox so schlecht sind. Unter anderem, dass nichts in Baseball und Analytics investiert wird, dass der Besitzer schlechte Entscheidungen fällt
und glaubt, Verletzung.
Er wisse alles. Und Verletzung. Und ich fand dieses Unverletzung, das war so dieses, ich glaube, da wollten sie im Artikel nicht alles Negative schreiben, weil du kannst am Ende, natürlich können Verletzungen dazu führen, dass dein Team schlecht ist, aber nicht 120 Siege schlecht, deswegen ist das eigentlich für mich raus. Aber ja, es ist 120 Niederlagen.
Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Sie haben jetzt die Mets eingeholt, eine Niederlage noch und dann haben sie den alleinigen Rekord der meisten Niederlagen oder der schlechtesten Saison in der MLB. Sie sind noch nach wie vor den Cleveland Spiders aus der 1899er Saison. Die haben den Major League Rekord für Niederlagen 20-134.
Ja, das werden sie ja nicht mehr schaffen, aber ja, es gibt jetzt ja die $10 Ticket, $5 Bier.
$10 Ticket, $5 Craft Beer. Wäre ich in Chicago, würde ich jedes Spiel jetzt noch hingehen.
Es ist billiger, ja, also in Chicago das Bier im Schnitt $10, wenn du in der Kneipe bist. Also das ist schon ein Angebot. Aber die Leute kommen ja trotzdem nicht. Also gut, andersherum, ich würde als White Sox-Fan würde ich nicht hingehen, würde ich jetzt in Chicago wohnen und habe nichts vor, denke ich halt hin, weißt du? Also ist ja egal. Ist ja wurscht, mich interessiert das dann nicht. Und dann könnte ich noch mal die Los Angeles Angels gucken. Oh Gott. Mhm. Hast du den 50-50-Club gesehen, den Anthony Rendon hat? Mhm. 50 Game Suspension und 50 Game Injured List. Oh Gott. Das ist alles so traurig. Und die Detroit Tigers. Na gut, komm mal. Die letzten. Ah nee, da sind sie auswärts. Ach Gott, die haben jetzt nur noch 3 Spiele gegen die Angels. Ach du meine Güte. Nicht mal on a high note endest du deine Saison zu Hause, sondern gegen die Angels.
Nicht.
Könnte aber drei Siege bei rausspringen.
Ach Quatsch, so ein Quatsch. Nein, es gibt doch keine drei Siege mehr am Ende jetzt.
Entschuldigung.
Ist doch wahr. Eins müssen wir noch erzählen, dass Jordan Alvarez im Moment verletzt ist. Gestern, als die Houston Astros gegen die Los Angeles Angels verloren haben mit 9-8, mit einer Knieprellung ist er rausgegangen. Und all das, was ich über die Houston Astros in der letzten Woche gesagt habe, dass ich glaube, dass die die World Series erreichen, all das hängt unter anderem an der Gesundheit von Jordan Alvarez, weil ohne den schaffen sie es nicht. Ja, sie brauchen ihn.
Glaube ich auch. Absolut. 35 Homeruns bisher in der Saison, einer der wirklich offensiv tragenden Säulen. Absolut. Ich hatte es auch nur gesehen und dachte dann so, ach du meine Güte, jetzt ist der absolut schlechteste Zeitpunkt. Wobei man ja hoffen kann, dass es halt eben nicht was ist, was man im Day-to-Day lösen könnte. Ich glaube, er muss nicht auf die Injured List, meine ich jedenfalls nicht.
Nee, glaube ich auch nicht, ist Day-to-Day, ja.
Genau. Ja, ist also, ja, ach, es ist sowas. Ich möchte ja, dass die besten Teams in den Playoffs auch mit den besten Spielern, die sie zur Verfügung haben, dann antreten, weil ich glaube, das ist immer genau die schönste, mit so die schönste Zeit, ne? Also diese Playoff-Zeit, wenn es dann ans Ende geht, nochmal mit diesen Highlights, und dann finde ich sowas doof. Sollte er ausfallen, ist das, glaube ich, ein herber Rückschlag, und dann wäre den Yankees wahrscheinlich der Weg geebnet.
Ja, das glaube ich auch. Wobei sich die Yankees ja auch gerne nochmal so einen Baseballschläger in die Speichen reinhauen.
Das hat der Axel ja gesagt. Die Yankees scheitern, wenn nur an sich selber. Ich glaube auch, das ist in diesem Jahr so. Ich bin langsam der Überzeugung, weil das, was sie teilweise leisten, Garrett Cole hat in dieser Woche ein Complete Game. Also da ist echt viel. Garrett Cole hat aber auch einen Intentional Walk an Rafael Devers abgegeben, um dann das Spiel abzugeben. Also auch für mich eine der Szenen der Saison, obwohl ich kein Red Sox-Fan bin. Er hat einfach überhaupt keine Lust, gegen Rafael Devers zu schlagen, und zeigt einfach diese 4 nach oben. Devers lächelt und danach ging das Spiel in Grund und Boden.
Ja, erstmal hat Devers komisch geguckt.
Ja, vor allem, weil es war ja noch nichts los.
Ja, genau.
Anthony Santander möchte ich noch erwähnen bei den Baltimore Orioles, der als erster Switch-Hitter seit langer, langer Zeit, ich habe leider vergessen, seit wann, über 40 Homeruns geschlagen hat. Kommt auch nicht häufig vor.
Ja. Aber was ist eine 40-Homerun-Saison schon gegen eine 50-50-Saison?
Oder 55 Homeruns von Judge. Es geht halt alles unter. Ne?
Ja.
José Ramirez 37, es geht alles unter. Also
die Saison von José Ramirez ist
15, ist ein Skandal, was waren das? 15 Lead-Off-Homeruns von Kyle Schwarber.
Ja.
Ein Rekord. Es geht unter.
Lass uns in die National League gehen. In der National
Sehr
League
gerne.
Führen die Los Angeles Dodgers 93-63 die National League West an, die Philadelphia Phillies 92-64 die National League East und die Milwaukee Brewers mit 89-67 die National League Central an. Die Milwaukee Brewers haben es gestern geschafft, gegen die Arizona Diamondbacks einen 0-8 Rückstand aufzuholen nach dem dritten Inning, haben 10-9 gewonnen, und die Diamondbacks haben damit den höchsten Vorsprung ever verspielt in einem Spiel in der Geschichte. Und dahinter auf den Wildcard-Plätzen im Moment die San Diego Padres, die werden hundertprozentig die Playoffs erreichen. Ja. Die Arizona Diamondbacks und die New York Mets im Moment auf Platz 2 und 3. Und dahinter zwei Spiele dahinter die Atlanta Braves. Und das ist nach wie vor eine Geschichte, wo man sagen muss, es kann doch alles nicht wahr sein, dass die Braves da nicht in die Playoffs kommen.
Ja, und Ty Erickson hat uns das gefragt. Ne? Was ist die größte Überraschung? Die Tigers schaffen die Playoffs und oder die Braves verlieren die Playoffs. Und ich muss sagen, beides haut mich vom Hocker. Also beides hätte ich vor der Saison in keinster Weise in meinen Überlegungen mit aufgenommen. Mhm, dass die Braves am Ende in einer Saison, in der wir ihm bescheinigt haben, dass sie vieles richtig gemacht haben. In einer Saison, in der, ich weiß nicht, kann man sagen, dass sie konkurrenzfähiger geworden sind gegenüber anderen Teams in der National League? Also sie haben ja, die waren ja gut dabei, ne? Also sie haben ja wirklich einiges getan und haben mit Chris Sale, einer der besten Starting-Pitcher der National League.
Ach, ich möchte nicht über Chris Sale sprechen.
Ja, es tut mir leid, aber vielleicht, ich muss es jetzt sagen, ich meine, der könnte die Triple Crown Pitcher-seitig holen. Ne? Ja, aber überleg mal, den hast du bei dir dabei. Und trotzdem bricht alles zusammen, weil Ronald Acuna Jr. sich verletzt. Also es ist so, dann tust du sogar noch was zur Trade Deadline, holst dir Jorge Soler wieder zurück ins Team. Also A, etwas zu machen für die Stimmung im Team, weil der ja, glaube ich, sehr wohlgelitten bei den Braves war. Also die haben sich sehr gefreut, dass er zurückkommt. Also du bist ja nicht mal tatenlos zur Trade Deadline. Und trotzdem brichst du so ein. Und das ist, finde ich, mit einer der traurigeren Geschichten. Und das hätte man mir vorher erzählt, hätte ich gesagt, um Gottes Willen.
Niemals.
Natürlich kommen die Braves in die genau. Playoffs.
Niemals hätte ich das damit gerechnet. Und ich bin nach wie vor wirklich bass erstaunt, wie die Braves das zulassen konnten oder wie es für sie zugelassen worden ist. Aber sie werden jetzt morgen eine Serie anfangen gegen die New York Mets. 3 Spiele gegen die New York Mets. Die Playoffs beginnen morgen in Atlanta.
Ja. Ja. First Pitch 1:20 a.m.
Ja. Dreimal 1:20 Uhr nachts. Und danach haben sie noch 3 Spiele erst gegen die Royals. Also die Atlanta Braves können entweder komplett kaputt gehen oder noch 2 Franchises die Playoffs kaputt machen.
Ja, aber es ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann, richtig?
Ja, genau.
Ne? Wenn ich das richtig sehe. Nicht von Montag auf Dienstag.
Morgen, habe ich auch gesagt.
Ja, weil ich jetzt gerade überlege, wie das mit meinem, ich muss leider morgens zur Aufstehen,
ach so,
morgens zur Arbeit aufstehen, Rhythmus passt, weil ich muss dummerweise Mittwoch ins Büro und dann um nachts um 1 Uhr aufstehen, ist doof.
Das werden wir die Spiele vielleicht am nächsten Tag auch noch angucken.
Ja, man muss sich, das ist, glaube ich, eine Serie, die man sich ansehen muss jetzt, oder? Also wenn wir die anderen Playoffs Mannschaften gesehen haben, die spielen nicht mehr gegeneinander. Aber hier haben wir echt, also verlieren sie davon 2 Spiele, dann ist vorbei.
Ja.
Gewinnen sie aber auch, also ne, gewinnen sie 2, ist ja auch noch nicht alles gewonnen. Weißt du, was ich meine? Das ist so.
Und da habe ich ja noch Hoffnung, da habe ich ja Hoffnung, dass wir am Sonntagabend um 21 Uhr noch in 2 verschiedene Stadien gucken.
Und schön den Splitscreen in der MLB-TV-App nehmen, ne?
Genau.
Könnte natürlich sein. Könnte natürlich sein.
Ja, also.
Ach, das ist doch. Ja, die Diamondbacks, Giants und Padres, beides zu Hause. Also Diamondbacks spielen zu Hause. Mhm. Ja, Padres machen die, also die Padres sind, finde ich, im Moment das am stärkst aussehende Team. Da glaube ich, brauchen wir nicht
drüber reden, dass die drin sind.
Die sind safe.
Genau, was mich beschäftigt, sind die Braves und die Mets und am Ende dann natürlich auch die Diamondbacks, weil die Diamondbacks sehen nach allem aus, aber nicht nach sicheren Kandidaten.
Nee, gar nicht. Und ich auch nicht mehr, also ich glaube, die versuchen mit Absicht, sich irgendwie reinzuretten. Die ganze Saison habe ich das so das Gefühl, ja, wir brauchen nicht. Ach komm, haben wir doch letztes Jahr gezeigt. Ja, komm, wenn ich erstmal in den Playoffs bin, dann schaffe ich es. Weißt du, so diese ich gehe da nicht mit 100% Nummer rein, sondern immer so ein bisschen, wie ich mein Abi gemacht habe. Weißt du, dieses, ja komm.
Eine 18-0 Führung im dritten Inning gegen die Brewers zu verlieren, ist nicht entschuldbar, ist nicht hinnehmbar.
Richtig. Doch, das ist entschuldbar im April.
Ja,
aber nicht
so.
Im September.
Nein, nicht im September. Die Mets spielen jetzt bei den Braves und bei den Brewers. Einfaches Restprogramm sieht allerdings auch wirklich anders aus.
Es würde exakt zu den Mets passen, dass sie die 3 Spiele gegen Atlanta gewinnen.
Und dann noch die 3 sich von den Brewers.
Und dann die 3 Spiele gegen die Brewers verlieren, nur damit, weil wir haben ja gehört, die Braves spielen gegen die Royals, die im Moment nicht gut drauf sind. Jetzt stell dir mal vor, die Braves gewinnen dann ihre Serie ganz zum Schluss und kommen dadurch dann in die Playoffs, weil die Mets halt in Milwaukee, was auch echt nicht einfach ist.
Wenn die Mets gegen die Braves gewinnen, sind die Braves raus aus den Playoffs.
Ah ja, stimmt. Die bleiben ja nicht bei -2, dann stehen richtig, genau. Ach, ich trottel.
Ja.
Stimmt. Ach, die Anzahl der Spiele, Games Back habe ich jetzt anders falsch gerechnet.
Ich möchte gerade über die Mets sprechen. Auf der Schedule-Seite der New York Mets ist links, ist der Schedule links eingerahmt von Pete Alonso, rechts von Francisco Lindor. Pete Alonso hat vielleicht jetzt im Sieg gegen die Phillies gestern Abend sein letztes At-Bat gehabt oder sein letztes Spiel gehabt für die New York Mets. Er hat einen Einjahresvertrag vor dieser Saison unterschrieben. Ist er einer der Spieler, die eigentlich einen längeren Vertrag haben wollten, aber sich dann für 20,5 Millionen gesettelt hat. Und er ist Scott Boras Klient. Und Scott Boras, das wissen wir jetzt auch seit 10 Jahren, ist einer, der gerne mit seinen Spielern die Free Agency testet. Und das versuchen sie jetzt dann auch. Und es könnte sein, dass Pete Alonso nächstes Jahr nicht bei den Mets spielen wird. Und da hat er vom Homeplate-Umpire, ist er gefragt worden, möchtest du jetzt hier nochmal dein Cap anheben, weil du kriegst gerade Standing Ovation, ich kann dir die Zeit geben. Und Pete Alonso hat hinterher gesagt, ja, das fand er total nett vom Schiedsrichter, vom Homeplate-Umpire, dass er da so aufmerksam war. Und er hat dann quasi bei jedem At-Bat hat er Standing Ovations bekommen. Und ich kann mir
Pete zu Hause das letzte Spiel der Mets.
Zu Hause,
der
ja,
spielt ja jetzt noch. Ja. Okay,
ich es könnte sein, dass das letzte Heimspiel gewesen ist. Ja. Sollten sie in die Playoffs kommen, hat er vielleicht nochmal ein Heimspiel. Ja. Aber wie sieht das Playoff-Picture im Moment aus? Wenn die Mets wären im Moment bei den San Diego Padres, dann wären ja auch alle drei Spiele bei den Padres. Alle drei. Ja,
und wären auch vor allem gleich raus. Sorry. Also die Padres sind zu stark, egal wer da kommt. Das tut mir leid.
Ich glaube, die
wischen die weg. Das ist egal, die sind zu gut drauf. Auch das Spiel heute Nacht von den Padres wieder sehr dominant. Also sind nicht sehr dominant, aber sehr, sehr eben, ja, die Leute sind wach und da, habe ich das Gefühl. Und das passt. Bei den Mets, ich bin mal gespannt. Also Francisco Lindor ist, glaube ich, ja noch Day-to-Day, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, er sagte, er ist optimistisch, dass er vor der Ende der Saison noch wiederkommt. Seit dem 11. September ist er raus.
Genau, sie haben ihn nicht auf die Injured-List gepackt.
Genau.
Ist ja dann auch klar, weil du sonst ja irgendwann diesen Zeitraum verpasst, wo er wieder zurückkommen könnte. Hat aber eben jetzt die letzten 5 Spiele auf jeden Fall ausgesetzt, so wie ich es hier sehe. Also auch schon länger ausgesetzt.
Seit dem 11. September kein komplettes Spiel mehr gehabt. Ja.
Genau, und sie müssen sich rüberretten, ne? Also denke ich mal, mit den Verletzungen, die jetzt gerade da sind. Und dann sind halt die Mets, ne? Aber gegen die Padres sehe ich das nicht. Darf ich denn zu Alonso noch was fragen oder wollen wir das auf die Offseason verschieben?
Nee, mach
ist der
ruhig,
der
mach
überschätzteste Spieler auf dem Free Agency-Markt?
Also ich glaube, also weiß nicht, ob er der überschätzteste ist, aber er ist auf jeden Fall einer der Spieler, die höchstwahrscheinlich für ihre Leistung, die zu erwarten ist in den nächsten Jahren, weil der Junge ist jetzt auch schon 29 und er wird sicherlich einen 9- oder 10-Jahres-Vertrag unterschreiben wollen, ist er vielleicht ein Spieler, der zu wenig Leistung bringen wird für das Geld, was er haben möchte. Er hat in diesem Jahr eine 3,32er On-Base-Percentage, er hat einen OPS Plus von 127, 100 ist der Durchschnitt, 127, also 27% besser als der Durchschnitt. Er hat 2,7 Wins Above Replacement gehabt und das ist lange nicht sein bestes Jahr, was er in diesem Jahr hatte. Er hatte deutlich bessere schon, also 2019 war ein fantastisches Jahr, 2022 war ein fantastisches Jahr. In diesem Jahr ist das etwas unterdurchschnittlich. Er wird trotzdem als Scott Boras Klient einen sehr langen Vertrag und mit sehr viel Geld haben wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis für Pete Alonso relativ fies sein wird im Laufe seiner Karriere und ich bin relativ überzeugt davon, dass die Boston Red Sox um ihn mitbieten werden.
Ja, und wenn sie schlau sind, machen sie das nämlich auch. Also definitiv, das werden, also die Giants werden wieder genannt werden, weil die immer genannt werden bei allen. Mhm. Gar nicht, weil sie wirklich tatsächlich dran teilnehmen. Ich hatte eben jetzt das überlegt, weil du ja gerade auch Scott Boras angesprochen hast und gerade hat Matt Chapman ja vor 2 Wochen eine Verlängerung unterschrieben und der war ja genau einer dieser Klienten, denen man prophezeit hat, dass sie auf dem Free Agent Markt einen super Vertrag abschließen und das nicht getan haben. Blake Snell, Scott Boras Agent, der hat nicht dieses Geld geboten bekommen, was er gerne gehabt hätte in der Offseason und musste diesen Einjahresvertrag nehmen, was alles nicht schlimm ist. Er bleibt ja dann weiter Free Agent, er bindet sich ja nicht lang. Und ich glaube, dass Pete Alonsos Schicksal ähnlich sein wird wie die der beiden eben genannten, nämlich dass er nur einen Jahresvertrag am Ende bekommt, weil keiner bereit ist, das Risiko eines so langen Vertrages, ohne ihn selber bei sich in der Organisation zu haben, everyday zu sehen, wie ist seine Work Ethic, wie ist er im Clubhaus, weil alles das kaufst du ja mit und eben kaufst du auch lange mit, weil wir wissen alle, du kannst ihn dann zwar irgendwann releasen, aber das Geld bist du los. Weil wir garantierte Verträge haben. Deswegen, ich glaube, Wir werden viele Gerüchte hören, aber es wird keiner diesen, keine Ahnung, sechs, also ich glaube nicht, dass der irgendwie einen neuen Jahresvertrag kriegt, definitiv nicht. Ich glaube, der wird auch bei so einem Jahr landen, vielleicht zwei Jahre plus ein Player-Option-Jahr, sowas in der Art, und dann sich nochmal beweisen müssen. Und vielleicht klappt es dann, dass er wirklich seine Leistung zeigt, so wie Chapman das jetzt gemacht hat bei den Giants, und die dann sagen, hey, du passt zu uns und wir verpflichten dich jetzt. So stelle ich mir das bei ihm vor. Weil der heißeste Free Agent ist er nicht. Wir wissen, wer das ist. Das ist Juan Soto. Mhm. Aber mehr, ich glaube nicht, dass da viel Tamtam rum passieren wird.
Und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm.
Ja,
unser
Sommerferien sind vorbei, auch in München. Das merkst du daran, weil jetzt wieder die Leute im Dirndl rumlaufen.
Ja.
Na, weil dann ist Sommerferienzeit vorbei. Dann fängt die Grippesaison an.
Ja, genau. Mir geht's schon nicht so gut heute.
Ich wollte gerade sagen.
Atlanta.
Hatten wir. Die Mets haben wir angesprochen. Diamondbacks.
Die Diamondbacks haben wir angesprochen.
Sollen wir über die Padres reden?
Wir können gerne über die Padres sprechen.
Weil das ja auch so ein bisschen, wir haben sie immer erwähnt, und sie sind für mich im Moment eines der Teams, die, wie soll man das erklären, die genau dafür geschaffen sind, dieses Wildcard-Rennen zwar spannend zu halten, ne, weil sie ja nun mit dabei sind und ja auch noch kein X oder Y an ihrem Team dran haben, weil sie nur drei Spiele vorne sind. Aber für mich ist, also die wischen doch alles weg, was ihnen da in den Weg kommt, bis dann die großen Happen wie Philadelphia oder Los Angeles kommen, oder sehe ich das falsch?
Also ich glaube, dass sie nach wie vor erstmal das viertstärkste Team in der Liga sind. Ich glaube, dass die Brewers auch stärker sind als die Padres. Die Padres machen meiner Meinung nach aber mit am meisten Spaß in dieser National League.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, warum wir die Brewers unterschätzen,
weil
sie nicht so spektakulär sind, wie es die Padres sind. Bin ich aber absolut bei dir. Jackson Merrill könnte Rookie of the Year werden, ohne Probleme. Ja. Jackson Churio genauso von den Brewers. Ne?
Ja.
Das ist ja dann auch das Duell der Jacksons auf der Playoff, als Rookie jeweils. Ich finde, das haben wir aber schon vor der Saison oder ganz am Anfang gesagt haben, seitdem Juan Soto weg ist, ist das Team runder geworden. Ne? Dieses Besserwerden dadurch, dass man vielleicht einen Spieler abgibt, ohne das jetzt böse gegenüber dem armen Juan Soto zu meinen. Sondern jeder hatte jetzt plötzlich seinen Raum, konnte seine Ellbogen ausstrecken, ohne dass immer irgendein anderer Superstar im Weg ist. Ja, Jackson Profar, eine Durchbrechersaison, wie man das nennt, Breakthrough-Season.
Die haben ein unglaubliches Starting-Pitching in den letzten 30 Tagen gehabt. Dylan Cease, Joe Musgrove, Michael King, Martin Perez und Yu Darvish.
Ich habe Albträume von diesem Pitcher.
Von wem? Von Dylan Cease?
Dylan Cease, ja. Der hat häufiger gegen die Giants gepitcht und es war nie schön für die Giants.
Ein ultra solides Pitching, was die San Diego Padres haben. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das in den Playoffs dann werden anbringen können. Auch das Relief-Pitching ist sehr gut dabei, außer Robert Suarez im Moment. Aber Jason Adam, Tanner Scott, Jeremiah Estrada, Adrian Morejon, das sind die Pitcher, die in den letzten Wochen am häufigsten eingesetzt worden sind. Richtig, richtig gutes Pitching. Und an dem Pitching wird man erstmal vorbei müssen. Yu Darvish ist es noch schuldig, in der Postseason richtig gut zu pitchen. Dylan Cease ist, glaube ich, letztes Jahr hops genommen worden, meine ich, als der noch für die White Sox gespielt hat. Ich meine, hatte er letztes Jahr in der Postseason gespielt? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, da ist er hops genommen worden. Aber ansonsten, es ist wirklich ein sehr, sehr solides Team momentan.
Ja, und ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, weil das, ich glaube, das erste Mal haben wir über die Padres nicht als der nächste heiße Scheiß in diesem Jahr geredet.
Nee, ne?
Also wir hatten sie immer mal mit dabei. Wir haben auch gesagt, dass sie Chancen haben, den Dodgers Konkurrenz zu machen. Oh Wunder, passiert natürlich nicht. Weil warum auch? 12. Mal in den Playoffs hintereinander, die Dodgers? War das irgendwie das? War es das 12. Mal?
Oder
11 Mal in den letzten 12 Jahren? Bla bla bla. Ach nee, das war der Division-Sieger 11 Mal in 12 Jahren. Glücklicherweise dabei nicht eine einzige World Series gewonnen, die wirklich zählt. Aber irgendwie haben wir, also sie sind ja auch nur drei Spiele hinter den Dodgers, ne? Dieser Rückstand ist halt einfach nicht da wie in den letzten Jahren. und trotzdem sind sie nicht von uns so gehypt worden wie die Jahre davor. Und vielleicht ist das genau der Unterschied. Ne? Du erwartest nicht, dass sie die Dodgers besiegen in dem Divisional-Duell, aber du weißt, dass sie ein richtig gutes Team sind und man in den Playoffs mit ihnen rechnen muss. Und das ist, glaube ich, dieses Jahr der große Vorteil der Padres, was die Bewertung bei uns angeht. Darauf legen die auch sehr viel Wert übrigens. Und ich bin gespannt, wie sie es schaffen. Also die Wildcard-Serie traue ich ihnen locker zu und dann müssen sie halt, ja, und dann müssen sie halt gegen die Dodgers die Serie antreten. Und ich glaube, also da können wir uns alle drauf freuen, zum einen natürlich, aber ich
möchte nach wie vor
Dodgers. Ich sehe das nicht so deutlich.
Ich möchte nach wie vor Dodgers, Phillies, NLCS erleben. Ich finde.
Ja, am liebsten hätte ich ja Yankees gegen Dodgers in der World Series. Das habe ich ja hier schon häufiger gesagt und da bleibe ich auch bei. Ich
weiß nicht, was du mit den Yankees in der World Series willst. Ernsthaft nicht.
Ich will Aufmerksamkeit. aber. Und das Gute ist, wenn sie in eine Playoff-Serie gegen die Dodgers gehen, 10 Spiele in der regulären Saison, 7 davon haben die Padres gewonnen. Also du gehst nicht mal mit diesem, oh nein, jetzt muss ich gegen die Dodgers wieder, sondern du gehst rein, hey, kommt mal her. Wir zeigen euch mal, wie das hier funktioniert in den Playoffs.
Bin noch nicht so überzeugt davon.
Nee, es werden die Phillies gegen die Dodgers sein, wie du es gesagt hast, bin ich auch von aus. Aber es wäre so schön, wenn die... Also das ist immer so mein letzter Strohhalm. Dafür gewinnen die Dodgers halt die World Series nicht. Dafür, dass sie alles andere haben.
Ja. Nächste Woche schauen wir natürlich auch nochmal ein bisschen voraus auf Teams wie die Phillies, die in dieser Saison so ein bisschen von uns unbeobachtet einfach mal die National League East gewonnen haben. Also sie sind 5 Spiele voraus. Natürlich können sie noch abgefangen werden, aber sie werden die National League East gewinnen. Da gucken wir dann auch nochmal voraus, auf wen sie dann treffen werden. Ich habe noch 2 Nachrichten zu den Miami Marlins. Die werden
bald. Wir haben CJ Abrams vergessen.
Ach, ja, das müssen wir auch noch gleich noch besprechen. Das machen wir gleich
noch.
Skip Schumacher wird wohl nach dieser Saison entlassen, ist gestern im Clubhouse interviewt worden und gesagt, ja, es sieht so aus, als wenn das mein letztes Heimspiel gewesen ist. Hat dieses Jahr einfach kein Turnaround geschafft mit den Miami Marlins. Eine enttäuschende Saison für die Marlins und Skip Schumacher wird wohl entlassen werden. Entlassen worden.
Liegt das an ihm?
Der Skipper ist am Ende immer dafür verantwortlich. Ja,
na, weil ich finde das so schade.
40 Jahren Fußball.
Ja, aber ich finde es so schade, weil die Marlins ja, also ich sehe da nicht die Schuld bei ihm. Ganz ehrlich nicht. Der hat nicht das Team vorgesetzt bekommen, dass er sich da richtig, also vielleicht hat er jetzt nicht das Beste aus dem Team gemacht. Ja, mag sein. Aber es ist ja auch nicht so, dass sie ihm zugearbeitet haben. Also weißt du, was ich meine? Das ist so.
Ja, das wird er dir sicherlich hoch anrechnen, dass du das gesagt hast.
Ja, weil ich glaube nicht, dass das Problem der Miami Marlins gibt Schumacher war. Da bin ich ganz fest von überzeugt, das ist der blöde Owner, der
ja.
Quatsch macht. Und ja, aber ja, es ist eben so. Aber wir sind ja nicht der einzige Manager. Es gibt ja schon einen, der gefeuert wurde.
Genau, David Bell bei den Cincinnati Reds. Und da ist es für mich dann auch verständlich. Die Cincinnati Reds haben ein junges, aufregendes Team und sie waren schon weiter. Und man hatte das gesagt, sie waren weiter. Und 2020 waren sie in die Playoffs gekommen, hatten 2022 keine super Saison. Letztes Jahr allerdings eine Winning Season, also mehr als 81 Spiele gewonnen. Und in diesem Jahr hat man gedacht, Mensch, mit solchen Leuten wie Eli De La Cruz könnte man sich jetzt vielleicht um die Playoffs kümmern und vielleicht die Playoffs angreifen, können sie nicht. Und David Bell ist, nachdem sein Vertrag Anfang des Jahres schon bis 2026 verlängert worden war, ist er jetzt entlassen worden, eine Woche vor dem Schluss. Und die Cincinnati Reds haben jetzt gesagt, Freddy Benavides wird der Coach bis zum Ende der Saison sein, ist der Benchcoach der Cincinnati Reds.
Und da muss ich sagen, ne, also da kann ich sogar verstehen. Du hast ein Team, was schon mal gewonnen hat, also was nicht komplett im Umbruch ist, wie es vielleicht bei den Marlins ist oder so. Ne, das ist alles cool, sondern du hast ja ein gutes Team beisammen. Und dann ist das mit also diese Leistung, die Saison bringen, dann würde ich sagen, dann müsst ihr auf der Position was verändern. Das kann ich verstehen. Skip Schumacher verstehe ich immer noch nicht.
David Bell, also auch entlassen. Die San Francisco Giants haben Jordan Hicks auf die Injury-List gesetzt. Das ist insofern benachrichtigungswert, weil John Hickson in dieser Saison 109 Zweidrittel Innings gepitcht. Hätte er 110 Innings gepitcht, wäre er noch eligible für einen Bonus gewesen. Das sind nur knapp $100,000 und trotzdem, es hat ihm ein einziges Out gefehlt, um diesen Bonus zu bekommen.
Ja, und das in einer Saison, in der es ja das Experiment, die Giants ja das Experiment mit ihm gewagt haben, ihn als Starting Pitcher einzusetzen. Er war ja vorher Reliever und der immer hoch, also knapp 100 Meilen pro Stunde geworfen hat, eben für ein Inning, und jetzt musst du das Ganze rüberbringen auf, keine Ahnung, 5-6 Innings. Das hat er meines Erachtens gut hinbekommen. Deswegen finde ich es schade, dass er diesen Bonus nicht bekommt. Aber das Geschäft ist so hart, dass du den dann halt einfach nicht kriegst.
Ja.
So. Ja, also, und ich bin, ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe, also er wird jetzt zur neuen Saison, wird er ja definitiv keine Probleme haben. Also dass sie ihn jetzt auf die IL setzen, hat ja nur was mit den letzten Spielen dann zu tun. Das ist dann halt so. Aber insgesamt fand ich das schon eine der besseren Verpflichtungen in diesem Jahr. Er bleibt ja den Giants auch noch ein bisschen erhalten. Also die sind das Risiko tatsächlich eingegangen, was ich sehr vernünftig finde.
So, und während ich jetzt gerade an die Tür muss, kannst du die Geschichte von CJ Abrams noch erzählen.
CJ Abrams, junger, dynamischer Shortstop der Washington Nationals, ist in die Minor League zurückgeschickt worden. Und dann, das kennt man, dass das in der Saison mal passiert, dass ein Spieler im Slum steckt, dass ein Spieler nicht gut drauf ist und deswegen runtergeschickt wird, um wieder zurück in seinen Rhythmus zu finden. Das war hier nicht der Fall. Der hat in den letzten Wochen echt richtig gute Leistungen gebracht, hat also tatsächlich bei den Nationals als einer der wenigen tatsächlich was gebracht. Warum wurde er denn zu den Rochester Red Wings runtergeschickt? Ihm fiel nichts Besseres ein, als eine Nacht vor einem Auswärtsspiel ins Casino zu gehen. Auch das ist nicht schlimm. Aber er hat das getan und war erst um 8 Uhr morgens zu Hause zurück. Und das ist den Verantwortlichen dann nicht so gut. Also ich muss jetzt schmunzeln, weil ich stelle mir das so vor, was in so einem jungen Mann dann vorgeht. Ja, ist ja kein Thema. Bis um 8 Uhr morgens kann ich im Casino spielen und es geht, das wird schon niemanden auffallen. Nein, natürlich fällt es jemanden auf. Und der tatsächlich lustigste Part dazu war, dass es im Broadcast dann angesprochen wurde. Ich glaube, beim Mets Broadcast. Und der Color-Commentator, der machte, ja, 4 Uhr am Morgen hätte ich ja hingenommen, aber 8 Uhr morgens finde ich schon echt krass. Und der Play-by-Play meint war, oh, da spricht schon jemand aus Erfahrung, und da mussten sie beide lachen. Also das fand ich dazu sehr schöne Geschichte. Also hier, CJ Abrams, vielversprechender Shortstop der Nationals, geht lieber ins Casino als ins Bett und wird deswegen gleich in die Minor zurückgeschickt.
Oh, das ist allerdings wirklich eine harte Strafe gewesen. CJ Abrams, der dieses Jahr ein richtiges Durchbruchsjahr hat. Aber da wurde eiskalt der Daumen drauf gehalten, ne?
Den hätte ich ja damals auch gerne gehabt.
Als der ist Shotstop, im Soto-Trade, ist er ja.
Genau, von den der war gekommen. Einer der aus denen, genau, mit Bell, nicht mit Bell, mit dem Catcher, glaube ich, ne? War das nicht der Catcher? Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, aber ich finde das ja auch bei den Nationals geht es um nicht, und trotzdem nochmal so ein Zeichen zu setzen, finde ich nicht doof. Also zeigt ja auch, dass Professionalität immer noch die erste, egal wie es um dein Team steht, du musst professionell auftreten. Und dazu gehört es eben auch, dass du um 4 Uhr nachts im Bett bist und nicht um 8 Uhr morgens.
Ja.
8 Uhr morgens. Was würdest du denn spielen im Casino, um bis um 8 Uhr morgens da zu bleiben?
Maximal Bundesliga-Manager Professional. Aber das wird das im Casino nicht angeboten.
Ja, weil ich habe auch überlegt, also bin so nicht der Faszination des Glücksspiels nicht ganz so erlegen und habe mir dann überlegt, so, ja, ein Blackjack-Tisch, da hast du auch einen runden Arsch irgendwann. Ja. Und diese Slot-Automaten finde ich ja total bescheuert.
Ja, du, aber CJ Abrams vielleicht nicht.
Ja. Bis 8 Uhr morgens.
Ist auch 8 Uhr morgens ist halt, also es ist natürlich auch next level dämlich, ne?
Ja, absolut. Klar. Hast du schon die Gerüchte gehört, dass Fahen Saidi gehen muss und Bob Melvin?
Ja, habe ich gehört. Hat man mir
wobei bei Fahen Saidi ja tatsächlich wohl, das habe ich jetzt erst erfahren, gesundheitliche Gründe auch ein Thema sein könnten. Der war wohl in den letzten drei Wochen, das ist nicht so in der Öffentlichkeit gewesen, weil es auch sein Privatding, zweimal im Krankenhaus. Und das ist nicht gut sowas. Und vielleicht ist es deswegen auch, dass er vielleicht einfach kürzer treten muss und gar nicht seiner Leistung, was dem Team gegenüber ist. Und dann ist etwas passiert bei den Giants, das möchte ich ansprechen und muss es ansprechen.
Natürlich.
Es ist dort auch etwas, das allererste Mal passiert. Kannst du dich erinnern?
Nein.
der Splash-Hit von Heliod Ramos. Ich habe euch doch zugespammt mit den Videos. Was ist denn hier los?
Ach, Entschuldigung. Natürlich.
Das ist irgendein Scheiß. Eine Rookie, Bekannte der scheiß Red Sox dreimal den Ball auf, glücklicherweise ins eine kurze Whitefield
trifft. Jetzt auf. Eine Bekannte von mir war vor 3 oder 4 Wochen im Oracle Park und hat einen Splash-Hit gesehen.
Oh, geil. Habe ich noch nie. Oh, ein Traum. Nein, Heliod Ramos ist Rechtshandschläger. Ja. Und es ist noch nie vorgekommen, dass ein Righty den Ball aus dem Stadion geschlagen hat. Also ein Giants-Spieler, den Ball aus dem Stadion, was ja dann nur als Splash-Hit gilt.
Die Stadionwand ist halt auch 3 Kilometer weg.
Hä? Und 6 Kilometer hoch. Also das passt ja alles. Und er war der Erste. Es war krass. Also es war wirklich, es war an dem Tag, an dem Heliod Ramos sich entschieden hat, die Rückennummer 21 zu tragen. Das ist nicht seine normale Rückennummer. Das ist die Rückennummer von wem? Richtig, von Roberto Clemente. Das war nämlich an dem Tag, an dem die Kandidaten für den Roberto Clemente Award und auch der Roberto Clemente Day gefeiert wird, hat er die 21 getragen. Das heißt, der Splash-Hit-Homerun wird jetzt auch mit diesem fantastischen, leider viel zu früh von uns gegangenen Spieler in Verbindung gebracht. Einfach krass. Und noch eine letzte Meldung zu den Giants, wenn du von deinen Rookies so lange reden durftest, darf ich das auch. Bryce Eldridge, 19 Jahre, spielt jetzt in der AAA und ich finde, das ist schon sehr krass.
Wie alt ist der?
Also 19.
Stark.
Bryce Eldridge ist jetzt hochgezogen worden, weil er eben Single und Double komplett zusammengehauen hat und sie gesagt haben, es bringt nichts und vor allen Dingen ist die Saison dort ja auch dann irgendwann vorbei. AAA spielt noch ein paar Spiele mehr, deswegen haben sie ihn hochgezogen. Es wird erwartet, dass der mit seinen dann knappen 20 Jahren nächstes Jahr dann im Training Camp dabei ist und der wird hochgelobt als eben auch einer der in Zukunft bei den Giants dann eine große Rolle spielen könnte. Freut man sich da drauf. Wir haben auch ganz nette Rookies.
Ja, sag doch auch niemand was anderes.
Ich könnte jetzt auch noch eine Viertelstunde darüber reden, wie die Giants mit unserem anderen guten Rookie umgegangen sind, aber das lassen wir jetzt.
Ich hätte den Post, den DHL-Mann hätte ich nicht so abwimmeln müssen. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich mit dem noch ein bisschen unterhalten.
Ja, wir haben ja tatsächlich so ein bisschen Probleme, dass die jungen Leute nachkommen sollen, aber wenn sie dann nachkommen, gerade irgendwie die Leistung nicht bringen, das ist so ein bisschen so eine super schwierige Situation. Ich weiß nicht, das kennt man ja, ne? Dass man irgendwie, man hat irgendwie Spieler, denen man was zutraut für die Zukunft und dann nimmst du sie mal hoch und dann knattern die halt komplett durch. Ne? Also Marco Luciano sollte eigentlich, nachdem Jorge Soler weg war, mehr At-Bats bekommen. Und auch Luis Matos sollte das bekommen. Also beides junge Spieler, deren Zukunft eigentlich sehr gut gesehen wird bei den Giants. Und beide haben dann einfach nichts gebracht. Und dann sitzt du da immer und sagst, ja super, jetzt wollen wir den jungen Leuten mal At-Bats geben und dann passiert hier nichts. Und dann switchen sie ihn auch noch von Outfield zu Infield und wieder zurück. Das ist alles so ein bisschen planlos gerade, was leider so ein paar positive Nachrichten dann wieder nach unten zieht, leider.
Hast du noch was? Ich habe nämlich nichts mehr.
Ich glaube, die großen Geschichten haben wir jetzt durch. Hatten wir eigentlich irgendwann mal Shohei Ohtani erwähnt oder sollten wir es dann wenigstens mit dem nochmal aufhören?
Wir haben, glaube ich, genug über Shohei Ohtani heute gesprochen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Just Baseball. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. In den Shownotes ist der Link zu Steady hinterlegt und da könnt ihr das gerne tun und darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Nächste Woche gibt es die große Vorschau auf die Wildcard-Duelle und die vielleicht den Panic Monday, wo dann alle ihre Coaches entlassen. Wir werden auf jeden Fall darüber sprechen nächste Woche und dann gibt es die Vorschau auf die Wildcard-Duelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.